Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Cancel Culture ist einer dieser Begriffe der Stunde, also der Boykott von Menschen, die sich problematisch verhalten oder geäußert haben sollen. Das hat die New York Times-Journalistin Barry Weiss beklagt und ihre Tätigkeit bei der Zeitung niedergelegt. Seither wird nicht nur in den USA diskutiert, ob soziale Medien wie Twitter unsere öffentliche Meinung diktieren und ob Selbstzensur bei den großen Medien, aber auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ja zur Norm geworden sind. Gestern bei Fazit äußerte sich Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der FAZ, so.
Also ich denke, Medien, wenn sie ein bisschen einen Anspruch mit sich verbinden, dann geht es ja eigentlich um Intelligenz. Also es geht ja eigentlich darum, irgendwelche Weltsachverhalte, und das ist dann egal, ob das Opern sind oder falsch aufgestellte Denkmäler oder Rassismus, intelligent zu behandeln. Und da scheint mir ein bisschen ein Problem zu sein. Wie lässt sich eigentlich Intelligenz, Wachheit, Aufmerksamkeit für Details verbinden mit so scharfer Moral? Weil Moral geht schnell. Also Missachtung auszudrücken, das ist es ja häufig, dass man einfach die Gegner missachtet.
Also Kaube spricht von scharfer Moral, die sich gerade auf Medien wie Twitter schnell in Missachtung äußert, weil da eben für die kluge Argumentation nicht viel Platz ist. Wir haken heute nochmal nach mit der Frage, wie offen, wie moralfrei vielleicht auch wird in unseren westlichen Gesellschaften momentan diskutiert. Und verbunden bin ich mit Andrew Gross, Professor für Nordamerika-Studies an der Uni Göttingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Gross, hat Jürgen Kaube da einen Punkt getroffen, dass wir in den sozialen Medien häufig Missachtung, allzu scharfe Moral erleben und nicht so sehr den intelligenten Gedankengang?
Ja, ich bin auch der Meinung. Ich glaube, dass Twitter mit diesem kleinen Format ist nicht so geeignet für eine intelligente Auseinandersetzung und mehr geeignet für Vorwürfe. Wir wissen auch, dass es geht nicht nur um Ton, aber dass systematisch, dass wie diese sozialen Medien funktionieren mit ihren Filtern, dass es gibt keine Debattekultur, es gibt nur eine Streitkultur. Und das liegt nicht nur an Ton, aber auch, wie diese sozialen Medien funktionieren.
Also würden Sie auch der New York Times-Journalistin Barry Weiss zustimmen mit ihrem Vorwurf der Selbstzensur, es dürfe nicht mehr alles gesagt werden?
Ja, ich meine, das ist eine andere Frage, weil sie hat sich beim New York Times gekundigt und sie meint, in ihrem Kündigungsbrief hat sie gemeint, dass Twitter eigentlich die Redaktionsstelle übernommen hat beim New York Times. Dass es geht nicht mehr um eine traditionelle Redaktion, wo Meinungsunterschiede wichtig sind, sondern dass die ganze Zeitschrift wird zum Bühne für diese Twitter-Medium. Aber ich muss sagen, dass die New York Times hat sich immer Mühe gegeben, verschiedene Meinungen zu holen, konservative Stimmen auch einzuholen. Nach 2016, wenn Trump diese große Überraschung war, die haben sehr bewusst entschieden, nee, wir brauchen andere Stimmen, weil es ist nicht nur, dass wir nicht vertreten, was die öffentliche Meinung ist, wir verstehen nicht davon, wir können nicht darüber berichten. Und deswegen haben sie Barry Weiss eingeholt, Brett Stevens, glaube ich, Russ Dothway. Und nur weil jemand sich selber gekundigt hat, heißt es lange nicht, dass keine Meinungsfreiheit gibt.
Ja. Sie war ja nicht die Einzige. Ne? Also es gab ja auch diesen Brief der 150 Intellektuellen, die sich ähnlich geäußert haben, die eben auch einen Verlust, Sie haben das jetzt gerade der konservativen Stimmen beklagen, beziehungsweise sagen, wenn man diese Haltung hat, dann ist das eigentlich im Diskurs nicht mehr erwünscht.
Genau, und das war ein Aufruf, eine Klage gegen eine Meinungsorthodoxie, haben Sie das so beschrieben. Dass es nicht mehr möglich ist, aufzutreten und eine andere Meinung auszudrücken, das ist ein Symptom, würde ich sagen, von dieser Polarisierung der Gesellschaft. Es gibt Bühne, es gibt Plattformen, es gibt Zeitschriften, die für eine bestimmte Meinung bestimmt sind. Und auf der anderen politischen Seite gibt es andere Bühnen, andere Zeitschriften. Das ist sehr problematisch. Ich glaube, das hat mehr mit sehr großer Änderung in unserer Medienlandschaft zu tun. Und wenn jemand ausgeladen wird, und das ist genau diese Canceling Culture, dass man vielleicht seinen Job verliert, das ist sehr problematisch. Und ich glaube, in einer Demokratie, meiner Meinung nach, es ist unsere Aufgabe, Prinzipien der öffentlichen Debatte aufrechtzuerhalten und die letztendlich wichtiger sind als eine bestimmte Moral oder Ideologie.
Und die Polarisierung der öffentlichen Meinung oder der Gesellschaft, die Sie gerade erwähnt haben, seit wann ist das so? Oder wann hat dieser Prozess aus Ihrer Sicht begonnen?
Das hat in den letzten 40, 50 Jahren sich etabliert. Ich meine, wenn man Nixon, die Epoche von Nixon vergleicht, es gab damals drei Netzwerke, NBC, ABC, CBS. Es gab ein Public Opinion. Das hat sich langsam zerfallen. Und einerseits könnte man sagen, okay, dass es mehrere Plattformen jetzt gibt, ist ein Zeichen der Demokratie. Jeder darf sich äußern jetzt. Das stimmt teilweise. Aber teilweise auch nicht, weil es gibt kaum Räumlichkeiten, wo man sich mit Leuten auseinandersetzen kann, die andere Meinungen haben. Es gibt keine klassische Öffentlichkeit mehr.
Okay, Sie würden das dann schon an der Medienlandschaft festmachen, diese Veränderung, und nicht an einem Diskurs, der ganz anders geführt wird. Also, dass man heute über ganz andere Themen spricht. Also, man spricht ja nicht nur über Rassismus, sondern auch über Sexismus, über Homosexualität, Antisemitismus. Also, diese identitätspolitischen Themen provozieren natürlich auch eine Vielfalt der Meinungen.
Das stimmt. Man könnte natürlich sagen, dass weil es jetzt so viele verschiedene Identitäten gibt, dass es auch schwer ist, ein Common Ground, so einen gemeinsamen Raum zu finden. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass es geht nicht nur um Identität, es geht auch um Filterbubbles, Feedback Loops sozusagen, diese Medienlandschaft, weil verschiedene Identitäten können natürlich zusammenleben. Das haben wir lange gemacht, aber dass wir nicht mehr miteinander reden, dass es gibt nicht mehr ein Public, sondern ganz viele kleine Counterpublics, könnte man das nennen, das hat schon mit Medienlandschaften zu tun.
Herr Gross, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank.